Es ist immer so eine Sache, wenn man spricht und Sachen sagen muss, die Leuten oft nicht gefallen. Und da sage ich manchmal würde ich lieber meinen alten Job ausüben als Koch in der Küche. Es war so schön, da habe ich so in einem französischen Restaurant gekocht. Es war einfach klasse. Es war top, da waren die Leute meistens zufrieden. Meistens. Aber da hatten wir irgendwie keine Anfeindungen gehabt. Und das merkt man oft in unserer Zeit, wisst ihr, das Evangelium predigen, das ist eine Sache, die gar nicht einfach ist. Das sieht zwar einfach aus und ich habe auch immer gedacht, dass es recht einfach ist, diese ganze Sache, aber man muss Dinge sagen, die einen selbst betreffen und die andere betreffen. Und man weiß, wenn man das predigt, macht man sich keine Freunde. Obwohl ich oft zu unseren Studenten sage am Bodenseehof, dass die Leute, die sind nicht gegen euch, sondern die sind eigentlich, sind sie gegen die biblische Botschaft. Aber es ist trotzdem eine Sache, die man dann ganz persönlich oft nimmt. Und jeder will ja angenommen sein und geliebt sein, ne? Also wenigstens ich. Und bin ich ja, deswegen habe ich geheiratet. Also, und gell, liebst mich doch. Okay. Kleine Versicherung noch. Aber wisst ihr, so ist es dann. Und dann merkt man das schon, gerade in Deutschland merke ich das tatsächlich. Wenn ich ganz offen bin und ehrlich, und es will ich sein, weil die Bibel nur von offen und ehrlichen Stories berichtet. Da gibt es nichts Verborgenes. In der Bibel lesen wir von Menschen, die Schwächen hatten, Menschen, die wahnsinnige Zweifel hatten, Menschen, die unwahrscheinliche Kämpfe hatten im Leben. Wir lesen von den Propheten im Alten Testament, der sagt, Gott, du bist mir geboren wie ein trügerischer Born. Und das Wort bedeutet aus dem Hebräischen übersetzt, wie eine Quelle, von der man ganz genau weiß, dass er da ist. Und wenn man durch die Wüste läuft und dahin geht, wird man diese Quelle finden. Und man kommt an die Quelle und die Quelle ist versiegt. So bist du mir geworden, Gott. Und der Prophet sagte dann, am liebsten würde ich das Wort gar nicht mehr weitergeben, das du mir sagst. Weil das bringt mir nur Hohn und Spott ein. Aber weil es in meinen Beinen brennt wie Feuer, deswegen muss ich es machen. Ich habe keine andere Wahl. Und so komme ich mir auch manchmal vor, wisst ihr, ich habe keine andere Wahl. Und ich weiß, das ist die Botschaft, die die Welt verändert. Die deine Welt verändert und meine Welt verändert. Es gab einen alten Prediger in Württemberg, den Ludwig Hofacker, manche von euch, sagt der Name was? Der starb ziemlich früh und er sagte mal in seinem Leben, ich wollte einen Schrei tun für Jesus. Weil das Einzige ist, was wirklich hält über den Tod hinaus. Es ist das Allereinzigste. Es bleibt nichts in unserem Leben. Nichts. Die Großen kommen und gehen, die kommen und gehen, die kommen und gehen. Ein großer Mann dieser Welt, mal ein großer Redner, ein Grieche, sagte mal, Onassis, der sagte, für mich gibt es keine Hoffnung, ich bin der ärmste Mensch auf der Welt, als er starb. Und ich möchte noch ein paar Sachen klarstellen von gestern Abend. Da kann man ein paar Dinge, oder wenigstens zwei Sachen. Eine Sache ist, Gott kann auch trotz unserer Sünde handeln. Es wäre schlimm, wenn wir Gott stoppen würden mit unserer Sünde. Da wird gar nichts mehr gehen auf dieser Welt. Also Gott handelt auch trotz unserer Sünde. Das Problem ist nur, in unserem christlichen Leben, wisst ihr, wenn wir Christen sind, Gott will uns ja segnen. Er will uns ja reich machen. Er will uns richtig reich machen. Und das kann er nicht, wenn wir in der Ferne von ihm verharren, wenn wir nicht in Christus bleiben. Das ist der Unterschied. Und das andere ist, das kam ein bisschen auch gestern Abend, wurde so verstanden oder falsch verstanden, das ist oft schwierig, auch von vorne das alles auf einmal so zu entfalten, dass wenn wir beten, dass wir bitten können, was wir wollen, und es wird uns werden. Und da gibt es dann Menschen, die sagen, ich bitte schon so lange und es wird nie in meinem Leben. Und es ist genau anders geworden, als dass ich eigentlich erbeten habe in meinem Leben. Und es ist auch so in unserem Leben, dass wir merken, es wird nicht immer so werden, wie wir wollen. Und es sind die Tragiken im Leben, wo wir selber dann sagen müssen, da hast du keine Worte dafür. Und das verstehst du auch nicht. Vieles versteht man einfach nicht. Aber ich denke an Geschwister von uns, russlanddeutsche Geschwister, die kamen nach Deutschland. Und ich habe das letztes Jahr schon mal erzählt hier, aber das ist mir so ein Bild. Das sind ganz einfache, liebe Geschwister, die Jesus lieben über alles. Und die hatten eine Tochter gehabt, die Olga, und die Olga hat als Krankenschwester gearbeitet und war ein tolles Mädel gewesen. Sie hat in der Gemeinde, hat so Kinderarbeit gemacht. Es war wunderschön, es war spitze gewesen. Und sie war so, die war richtig sanftmütig und voller Liebe. Und ihre Mutter, die hat nie verschlafen, die Benita, nie. Aber es war ein spezieller Tag, an dem hat sie verschlafen und musste in die Arbeit. Und die Olga war zu Hause gesessen, hat gestrickt und hat noch Spiele gemacht später. Und dann hat sie ihre Mama zur Arbeit gefahren. Auf dem Weg nach Hause ist auf der Ostwestfalenstraße ihr großer Audi frontal reingefahren. Von einem jungen, 18 Jahre alten, einen Tag einen Führerschein gehabt. Das große Auto von seinem Papa genommen und die Olga war auf der Stelle tot. Und dann bin ich in die Wohnung von unseren Freunden und da saß die Benita auf der Couch und ich sagte, Heinz, verstehen kann ich es nicht, weißt du. Aber eins weiß ich, Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Und es ist harte in unserem Leben, wo wir manchmal sagen müssen, verstehen tue ich es nicht. Und es gibt auch keine Erklärung dafür. Und das andere ist dann das, was Gott besorgen muss in unseren Herzen, wenn wir mit ihm leben, ist, dass er uns die Gewissheit geben muss, du machst keine Fehler. Wenn du der treue Hirte bist, dann muss er das machen, das können wir nicht machen. Ich kann auch niemanden einreden, dass Gott keine Fehler macht, auch wenn ich es gerne wollte. Und das wollte ich noch richtigstellen oder klarstellen oder klären auch von gestern Abend. Worum es geht, ist, dass Psalm 37 sagt, habe deine Lust am Herrn. Sei im Herrn zu Hause. Und dann wird der Wille Gottes sich mehr und mehr breit machen in deinem Leben. Und manchmal müssen wir auch lernen als Christen zu sagen, Herr, lehre uns, so zu beten, was deinem Willen entspricht. Es ist schwierig in unserem Leben, wenn wir loslassen müssen von uns selbst. Und darum geht es auch heute Abend, wisst ihr? Das Loslassen von uns selbst. Das Loslassen von unserem Leben. Streitpunkt Gott. Und ich denke mal, ich sag's mal so, formuliere es mal so, dass es Gott gibt, ist eigentlich kaum noch ein Streitpunkt in dieser Welt. Es gibt Atheisten, die sagen, ich bin ein erklärter Atheist. Aber irgendwie in meinem Herzen tief drin ist irgendwas, was man sagt, da muss es mehr geben als nur das, was wir sehen. Es gibt ein paar Leute, vielleicht auch heute Abend, die sagen, es gibt keinen Gott. Aber die sagen es dann manchmal nur aus Trotz. Ich will gar nicht, dass es einen Gott gibt. Das will ich nicht. Aus was für Gründen auch immer, aus Enttäuschung, aus Schmerz oder wirklich aus Stolz. Aus Stolz, weil ich das einfach nicht will, dass es einen Gott gibt. Aber diese Welt zeugt davon, dass es einen Gott gibt. Diese Welt spricht überall, an allen Ecken und Enden davon, dass es einen Schöpfer gibt, dass es jemanden gibt, der alles ins Leben gerufen hat. Interessant, saß vor kurzem, habe ich die Woche erzählt, mit jemandem im Zug und der forscht, hat so eine starke Sache in Gehirnforschung und macht so gewisse Dinge und sagt, er glaubt zwar nicht an Gott, aber die Tür, dass es Gott geben könnte, lässt es sich immer noch offen. Es kann sein, dass es Gott doch gibt und die Tür will er sich nicht zuschlagen. Weil diese Antwort, die möchte sich nicht einfach vom Teller wischen. Und es fand ich interessant, mit so einem Mann zu sprechen, der so forscht, und ich dachte mir, wow, das ist ein kluger Kopf, ein bisschen mehr im Kopf als ich. Und denkt in Sphären, in die werde ich nie vordringen, wahrscheinlich in meinem Leben. Und der Mann sagt, die Möglichkeit, die unbekannte Gott, das lasse ich mir nicht noch rauben. Das lasse ich offen, wenn es ein Spalt breit ist, so wieder hinten die Tür. Wenn es nur ein Spalt breit ist. Aber das lasse ich offen, weil es könnte sein, dass ich in meinem Leben an den Punkt komme, dass ich sage, es gibt einen Gott. Und wisst ihr, das sagt dir die Bibel. Die Bibel sagt, dass man Gott erkennen kann an all dem, was gemacht ist, was geschaffen ist, kann man Gott erkennen. An dem Wunderbaren, an den Komplizierten, an unseren Genen, an dem, was geschieht in dieser Welt, an jeder Schneeflocke, weil keine Schneeflocke gleich ist. Interessant. Keine Schneeflocke ist gleich. Wir leben in einem Universum und wir leben in einer Galaxie. Zu der Galaxie gehören 100 Milliarden Sterne. Und manche sagen noch viel mehr. Und dann leben wir in einem Universum, das 100 Milliarden Galaxien hat. Und höchstwahrscheinlich noch viel mehr Galaxien, die wir gar nicht sehen können, die wir nur erahnen. Und es läuft alles in so einem feinen, sensiblen Rhythmus ab, dass es unglaublich ist. Das könnte kein Mensch von uns zusammenstellen. Ich habe in meiner englischen Bibel vorne drin, habe ich zwei Apfelkerne kleben. Wisst ihr, warum ich die Apfelkerne da drin kleben habe? Was meint er? Weil die mich daran erinnern, an die Größe und Souveränität eines Schöpfers. Weil es noch keinen Menschen gab. Noch keinen. Auch derjenige, der geschworen hat, dass es keinen Gott gibt, der dann einen Apfelkern herstellen konnte. Noch keinen. Versteht ihr? Das ist interessant. Der Mann sagte mir, mit dem ich im Zug saß, er sagte mir, er forscht daran, was bringt einen Frosch dazu, Fliegen zu fangen. Wir können drüber lachen, aber denkt mal mehr drüber nach. Der hat es nie gelernt, der hat nie ein Buch gelesen. Nie. Der hat nicht ein Buch gelesen, wo drin steht, wenn du keine Fliegen fängst, wirst du nicht überleben, dummer Frosch. Es ist einfach da, von Anfang an. Und es erinnert mich dann an das Wort, das ist natürlich zu weit hergeholt, weiß ich auch. Aber es erinnert mich an das Wort, am Anfang war das Wort. Das schöpfende Wort, die schöpfende Kraft Gottes, die sich in Jesus Christus uns Menschen geoffenbart hat. Am Anfang war das Wort. Steht ganz am Anfang der Bibel und in der Mitte der Bibel dann oder fast ans Ende, da steht dann mal, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und da wird Bezug genommen auf Jesus Christus. Und durch das Wort ist alles geschaffen worden. Gott hat gesprochen und es war. Wir Menschen möchten es natürlich irgendwie begreifen und ergreifen, aber wir können es nicht begreifen. Und in unserem menschlichen Stolz, ich sag's einfach mal so platt, in unserem menschlichen Stolz möchten wir es gerne erklären, bis in die letzten kleinen Details, weil wir uns gerne das vorbehalten wollen, dass wir sagen, es gibt gar keinen Gott. Das sagte der Mann mir, der Forscher im Zug. Der sagte, viele Forscher, die forschen und forschen und forschen und die wollen diese Komponente Gott nicht in ihrem Leben haben. Wollen sie nicht. Auch wenn sie keine Antworten haben. Aber die Antwort Gott ist ihnen zu billig. Und es ist schade, wisst ihr, weil die Bibel uns sagt, dass Gott nicht irgendwo im Diffusen zu finden ist, sondern er hat sich uns Menschen geoffenbart, ist selbst Mensch geworden. Er ist auf diesen Planeten gekommen, er wollte gar nicht, dass wir uns selber irgendwie komische Figuren machen und bauen und Bilder bauen, sondern er wollte sich uns offenbaren, er ist uns entgegengekommen. Weil er will, dass der Mensch lebt. Die Menschheitsgeschichte ist in der Bibel beschrieben von Anfang an. Adam und Eva, die ersten Menschen. Wir lachen drüber heute. Nicht alle, manche. Obwohl es manche Forscher gibt, die sagen, das ist gar nicht so abwegig, was die Bibel sagt. Das ist gar nicht so abwegig. Dass die ganze Menschheit aus zwei Menschen entsprungen ist, gar nicht abwegig. Und das Interessante ist, dass gerade oftmals Leute, die Vertreter der Bibel sein sollen, gerade dagegen sprechen. Ich weiß auch nicht warum, manchmal aus einer Profilneurose. Wir wollen uns profilieren in diese Welt. Wir wollen nicht als die kleinen Dummerchen dastehen. Aber was macht mich dumm, dass ich an den Gott glaube, der mir als gute Hirte entgegenkommt, der mir als der entgegenkommt, der Retter Israels ist, Jesus. Gott, der Herr, rettet. Der mir entgegenkommt als der Friedefürst. Der mir entgegenkommt als der Gott, der sagt, ich brauche gar keine Opfer von dir. Ich brauche nicht große Häuser, die du mir baust und dann da drin mich irgendwie versuchst zu verehren. Das steht alles in der Bibel, ihr Lieben. Alles. Interessant. Das brauche ich gar nicht. Ich will das auch gar nicht. Ihr müsst auch nicht euch selbst opfern, so wie in manchen Religionen Menschenopfer bis heute noch gebracht werden. In Religionen, die wir im Westen mittlerweile verehren, wo wir sagen, das sind so tolerante Religionen, werden bis heute noch Menschenopfer gebracht. Die ganzen Inka-Religionen, Maya-Religionen, diese altindianischen Religionen, waren oft ganz schreckliche Religionen. Da haben sie den Menschen bei lebendigem Leib das Herz rausgerissen und haben es den Sonnengott geopfert. Das wollte Gott nicht, wisst ihr. Bis dann ein Häuptling auftrat, das ist alles historisch bewiesen, der sagte, was sind wir eigentlich für Menschen? Wir opfern einen Gott, der am Tag da ist und in der Nacht nicht da ist. Komisch. Lasst uns doch zu dem Gott zurückgehen, von dem die Alten sagten, dass er in seinem Sohn auf diese Welt kommt, um uns Menschen zu retten. Lasst uns doch zu dem Gott zurückgehen. Und dann hat der Häuptling den Sonnenkult abgeschafft und dann später wurde der Häuptling von den Priestern des Sonnenkults abgeschafft. Weil sie arbeitslos waren, das wollten sie auch nicht. Sie haben ihre Macht verloren. Und ich glaube, wisst ihr, das ist der springende Punkt. In allen Religionen kannst du dir Macht aufbauen. Macht, Macht, Macht. Da gibt es den Priesterkult, da gibt es. Da gibt es die Leute, die mehr wissen als all die anderen Leute. Und der springende Punkt bei Jesus Christus ist, das hat nichts mit Macht zu tun von uns Menschen. Bei Jesus Christus werden Menschen plötzlich ganz klein und merken, ich brauche gar keine Macht. Ich muss auch gar nichts wissen. Ich muss nur den lebendigen Gott regieren lassen in meinem Leben. Und die Bibel spricht darüber mal, der Johannes der Täufer, manchen von euch ist er bekannt, es war der Vorläufer von Jesus Christus. Und der Johannes der Täufer, der hat auf Jesus Christus hingewiesen, in seinem Leben hat auf den hingewiesen, der aus dem Alten Testament in der Bibel vorausgesagt wurde von den Propheten und in dem sein Leben sich allein durch Leben, durch Geburt, Leben und Tod und Auferstehung über 50 Prophetien so offensichtlich erfüllt haben und viele sagen noch viel, viel mehr Prophetien haben sich in Jesus Christus erfüllt aus dem Alten Testament. Und dieser Johannes der Täufer war ein Vorläufer von Jesus. Der hat auf Jesus Christus hingewiesen. Der sagte, es kommt jemand nach mir, da bin ich nicht mal wert, ihm die Schuhe zuzubinden. Und derjenige, der nach mir kommen wird, der wird euch taufen mit Feuer und mit Heiligen Geist. Das heißt, der wird euer Leben verändern, total verändern, revolutionär verändern. So wird es sein. Und dann kam Jesus Christus auf diese Weltbühne und der Johannes der Täufer zeigt auf ihn, das steht in der Bibel und er sagt zu den anderen Leuten, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, beziehungsweise in der griechischen Grammatik schon längst getragen hat. Es ist schon alles geschehen. Und darauf weist dann der Apostel Paulus später nochmal hin, der Mann, der Jesus Christus verfolgt hat und selbst Christ wurde, weil Jesus ihm begegnet ist in einer dramatischen Art und Weise. Und dieser Apostel Paulus sagt dann später im Römerbrief und sagt, dass der schon gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wir unfähig sind, sagt der Apostel Paulus, Menschen ohne Jesus Christus zu tun, was Gott gefällt, kraftlos zu tun, was Gott gefällt. Das ist interessant. Und dann sagt dieser Johannes der Täufer, der diese Vision und diese Prophetie im Herzen hatte und auf Jesus Christus hinwies, der kam dann ins Gefängnis, ganz einfach, weil er in seiner damaligen Zeit eine Sache angeprangert hat, die war nicht so gut. Hätte nicht machen sollen. Und es erinnert mich manchmal an heute. Der hat Ehebruch angeprangert. Einfach Ehebruch. Der hat über den König Herodes vorgesprochen und sagte, du lebst nicht richtig. Du hast die Ehe gebrochen. Du hast dir was genommen, das dir nicht gehört. Und der Herodes, der hat ein bisschen weiches Herz bekommen. Die Frau, die er genommen hat, die er nicht hätte nehmen sollen, die hat kein weiches Herz bekommen. Er hat ihre Tochter tanzen lassen und die Tochter hat getanzt und dann sagte der Herodes, weil er einfach ein Mann war, der fand es klasse, so wie die tanzte. Und die hatte begehrt. Und dann sagte er, bitte, was du willst und ich werde es dir geben. Und dann geht das Mädel zurück zu ihrer Mama und die Mama sagt, pass auf, ich will den Kopf vom Johannes den Täufer. Und dann sagt er, Kopf vom Johannes den Täufer. Und der Johannes der Täufer saß im Gefängnis und als er im Gefängnis saß, haben ihm Zweifel überfallen. Und plötzlich sagt er, was ist eigentlich, wenn das alles gar nicht stimmt? Was ist, wenn ich mich getäuscht habe? Was ist, wenn Jesus gar nicht der Christus ist, von dem die Bibel zeugt und von dem, wegen dem ich jetzt im Gefängnis sitze? Was ist, wenn es alles gar nicht passt? Und dann lässt der Johannes der Täufer Jünger von sich hinsenden zu Jesus und lässt Jesus fragen, ob du wirklich der bist, von dem gesprochen wurde. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend. Steht wortwörtlich im Propheten Jesaja 35. Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören. Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir, beziehungsweise wer sich nicht ärgert an mir. Glückselig der. Weil nur der kann sich an mir ärgern, der mit mir nichts anfangen kann. Das ist der Kehrschluss der ganzen Sache. Die Menschen, die mit Jesus nichts anfangen können, die ärgern sich an Jesus. Die ärgern sich an dem, was dann ein paar Verse weiter hinten steht in der Bibel, im Neuen Testament, und da steht, und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Für wen? Sie antworteten und sprachen, Johannes der Täufer, das denken manche, dass du die Reinkarnation von Johannes dem Täufer bist. Andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Andere aber halten dich für Elia, für den größten Propheten. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Für wen? Jetzt kommt's auf euch an. Nicht, was die anderen alles sagen über mich. Das spielt keine Rolle. Was hältst du von mir? Sagt Jesus. Was hältst du von mir heute Abend? Wer bin ich für dich? Ein Prophet, ein guter Mensch, ein Religionsstifter? Das konnte ich gestern Abend auch jemandem sagen. Schaut, ich folge keine Religion nach. Weil Jesus nie auf die Welt kam, um eine Religion zu gründen. Das haben Menschen draus gemacht, um Macht auszuüben. Jesus kam auf diese Welt, es steht im Johannesevangelium Kapitel 7, um die Worte des Vaters zu verkünden. Dafür kam Jesus auf diese Welt. Um das Wesen des lebendigen Gottes uns Menschen zu offenbaren. Seine Menschenfreundlichkeit, seine Heiligkeit, seine Andersartigkeit, seine Gerechtigkeit. Und nebenbei bemerkt, wegen seiner Gerechtigkeit kann Gott auch Sünde im Leben eines Menschen nicht subventionieren. Das geht nicht. Der kann das nicht unterstützen. Deswegen hat Sünde immer Konsequenzen. Der Weg ohne den lebendigen, wirklichen, einzig wahren Gott hat immer Konsequenzen. Immer. Und die Weltgeschichte, ihr Lieben, ist voller Konsequenzen. Wir wollen es bloß nicht wahrnehmen. Alle Kulturen, die so lebten, wie wir jetzt auch leben, sind alle untergegangen. Alle. Alle Hochkulturen. Und die meisten Hochkulturen sind an ihrer Dekadenz untergegangen. An sexuellen Vergehen, an ihrer Unmoral, an Korruptheit. Keiner konnte mehr sagen, was Wahrheit ist. An dem sind die meisten untergegangen. Das kann man historisch beweisen, da muss man kein Christ sein. Und Und dem wird auch unsere Kultur anheimfallen. Weil wir ein Leben ohne Gott, ohne den einzig wahren Gott, ohne den, der die Moral wirklich ist und der die Moral in unser Leben gibt und Leben gibt selbst, dass wir das wählen, dieses Leben. Das ist interessant. Jesus sagt, für wen haltet ihr mich? Ja, die Moslems sagen, du bist ein großer Prophet. Das ist interessant. Die Hindus sagen, du bist einer von vielen Millionen Gottheiten, du bist eine Reinkarnation von irgendwas. Die Bahai-Religion und die Ahmadiyya-Sekte und die Sikh-Religion und, die sagen, Jesus sagt, interessiert mich gar nicht. Ich will wissen, was du von mir denkst. Mach dir dein eigenes Bild von mir. Mach dir dein eigenes Bild von mir. Wer ich wirklich bin, und das kannst du. Weil Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, wer sucht, wird finden. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Wer sucht, sagt Jesus. Und das können wir als Menschen tun. Wir können sagen, Jesus, wenn das stimmt, dann offenbar dich mir. Ich möchte wissen, wer du wirklich bist. Schaut, ich bin mal vor so einem Jungen vorbeigegangen, der hat Skateboard unter dem Arm gehabt. Das habe ich letztes Jahr auch mal erzählt. Und weil das ist immer so in meinem Kopf drin, dieses Bild von dem Jungen. Das ist echt gewaltig. Skateboard unter dem Arm, Rasterzöpfchen, Zigarette. Und dann bin ich so, nichts gegen Zigaretten, ne? Ich habe auch lang geraucht und müssen ja die Wirtschaft ankurbeln. Aber der Junge schaut mich an und ich sage, hey, ich bin der Heinz und ich glaube an Gott. Was glaubst denn du? Und er sagt, weißt du, Gott geht mir ziemlich am A vorbei. Er war ehrlich gewesen. Ne? Der war so halt, was manche denken, hat er ausgesprochen. Und er sagte, jetzt stell dir mal vor, wenn es Gott wirklich gibt. Und das hat er gemacht. Das konnten wir sehen. Plötzlich ist seine Vorstellungskraft angesprungen. Und er sagte, jetzt stell dir mal vor, wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn das wirklich stimmt, was ist dann mit deinem Leben? Und dann denkt er und denkt und denkt und sagt, na dann bin ich ein Loser. Dann habe ich verloren. Dann bin ich ein Verlierer. Wenn das wirklich stimmt. Und Gott will aber, dass wir Gewinner sind, wisst ihr? Gewinner. Da gibt's jemanden, der will, dass du ein Verlierer bist. Und das ist der Teufel. Und den gibt's, ob wir es glauben wollen oder nicht. Es gibt einen Teufel. Und das habe ich die Woche schon mal gesagt. Jesus sagt über den Teufel, er ist ein Lügner und er ist ein Mörder. Und es heißt, der freut sich dran, wenn du auf dem falschen Weg bist. Der will dich dahin bringen, was Adam und Eva erlebt haben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das Satan zu Eva gesagt. Meinst du, Gott hat wirklich gesagt, dass du nicht die Frucht nehmen sollst? Vom Apfel steht ja nichts in der Bibel, ne? Sondern von der Frucht. Und die Eva sagt, Und ich wüsste, weil wenn du das nimmst, Gott weiß ganz genau, Gott ist nämlich ein Spielverderber. Der will bloß nicht so, dass du so bist wie er. Und er hat sie von der Frucht genommen und dann wurden ihnen die Augen geöffnet, dass sie nackt waren, Adam und Eva. Und dann haben sie sich geschämt und haben sich versteckt vor Gott und haben dann begonnen, später die Menschen in ihrer Scham und in ihrer Not und in ihrer Angst irgendwie und um das Wissen in ihrem Herzen, da gibt's eine Macht, die wird mich eines Tages zur Rechenschaft ziehen, Religionen entwickelt. Religionen, die uns irgendwie helfen, ein ruhiges Gewissen zu finden, indem wir Opfer bringen, Geldopfer, Trankopfer, unser eigenes Leben opfern dahin und uns abschlachten lassen, unsere Kinder schlachten lassen und. Und es ist Macht, es ist ein Machtspiel, wisst ihr? Das Satan, wenn man so will, ist ein Machtwesen. Und er möchte Menschen abhängig machen. Und da haben sich dann die ganzen Religionen draus entwickelt. Weil er ein Täuscher ist. Die Religionen sind oft täuschend echt, täuschend. Echt, es gibt so viel liebe Menschen in anderen Religionen, so viel liebe Menschen. Aber Gott sagt uns in der Schrift, Christus Jesus erniedrigte sich selbst und wart gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz. Und das gibt es in keiner anderen Religion. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Steht im Philipperbrief, Kapitel 2. Dass alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das heißt, am Ende der Zeit werden wir nicht damit durchkommen vor Gott, indem wir sagen, ja, wir haben gedacht, all die Religionen, die werden schon irgendwie Wahrheit haben und jeder hat ja einen Teil an Wahrheit. Und dann dachten wir, ja, wir wollen jetzt auch nicht so intolerant sein und gleich so tun, als wenn die anderen nicht die Wahrheit sagen. Des Lebens einfach die Fülle. Wir lesen von ihm, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt und wer von diesem Brot isst, der wird keinen Durst und keinen Hunger mehr haben. Das heißt, physisch schon. Aber in unsere Seele, in unseren Geist ist der Hunger und der Durst nach Leben gestillt. Weil Jesus Christus zufrieden stellt. Weil in Jesus Christus hat sich die Gottheit geoffenbart. Die Fülle der Gottheit steht in der Bibel. Alles, was Gott ausmacht, den einzig wahren, lebendigen Gott, hat sich in Jesus Christus geoffenbart, der Menschheit. Und jeder Mensch kann das und kann sagen, wenn das wirklich stimmt, dann möchte ich dich kennenlernen. Aber wisst ihr, warum manche Menschen das nicht wollen? Weil das stimmt, was Jesus sagt. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das kostet was, sagt Jesus. Es kostet was. Und ich sage dir, was es kostet, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Jesus sagt, wer sich selbst behalten möchte, wer seine Rechte selbst behalten will, darauf zu bestimmen, was Gott ist und was nicht Gott ist. Was Moral ist und was nicht Moral ist. Wer seine eigenen Rechte behalten will, sagt Jesus, der wird alles verlieren. Alles. Wer aber bereit ist, uns zu sagen, Jesus Christus, wenn das stimmt, dass du der Sohn Gottes bist, wenn das stimmt, dass Gott in dir Mensch wurde, um am Kreuz von Golgatha die Trennung zwischen Mensch und Gott aufzuheben, zu bezahlen für die Schuld der ganzen Welt. Wenn das stimmt, dass du das Lamm Gottes bist, Jesus Christus, von dem im Hinduismus in Sanskrit geschrieben steht, dass Gott, der Schöpfer Himmels und Erden, ein Lamm auf diesen Erdball senden wird und das Lamm wird an Holz genagelt werden und durch das Blut dieses Lammes werden Menschen von ihrer Schuld frei, wenn sie das in Glauben annehmen. Wenn das stimmt, dann gebe ich mein eigenes Leben auf. Dafür, dass ich das wahre Leben empfange, das Leben Gottes, das du mir schenkst durch den Heiligen Geist. Und deswegen glaube ich, wisst ihr, streiten viele gegen Jesus Christus, gegen Gott nicht. In der Bibel steht, selbst die Teufel glauben, dass es einen Gott gibt. Das ist interessant. Das hat mich echt mal getroffen, weil ich denke, wisst ihr, so im persönlichen Gespräch, denke ich manchmal, wenn die Leute mir sagen, es gibt Gott, dann bin ich schon, oh, denke ich, oh, super, dann brauchst du gar nicht weiterbohren. Aber dann kommt es mir immer zurück, um das geht es ja eigentlich gar nicht. Sondern es geht darum, dass der Mensch zur Erkenntnis kommt, dass er getrennt lebt von diesem einen wahren Gott. Es geht darum, dass der Mensch zur Erkenntnis kommt, dass er in der Trennung lebt von diesem Gott und dass in Jesus Christus diese Trennung aufgehoben ist, dass Jesus Christus unser Herr sein will. Um das geht's ja. Dass der Mensch das annehmen muss, im Glauben annehmen muss. Das Blut Jesu annehmen muss für sich. den Tod und die Auferstehung Jesu annehmen muss. Um das geht's doch. Und das sagt die Bibel, selbst die Teufel glauben, dass es einen Gott gibt. Das ist nicht das Problem. Aber wie ich die Woche schon mal sagte und letztes Jahr, wenn du mit Jesus Christus kommst, bist du dann der Partykiller. Der absolut sichere Partykiller. Und ich möchte mit dem enden, wisst ihr? Mit zwei Dingen. Eine Sache, die der Heinrich Böll sagte. War ein Schriftsteller, Kritiker der Kirche, fand er nicht so prickelnd, was die Kirchen so lebten. Und zog dagegen manchmal ein bisschen so ins Feld. Nicht gerade wirklich mit Liebe gewürzt, aber er hat wahrscheinlich seine Gründe gehabt. Weiß nicht, bin nicht der Richter. Und dann war er auch gegen Pershing-Raketen und gegen so diverse Dinge, die nicht so schön sind fürs Leben. Und manche sagten ihm nach, der war ein richtig gottloser Mensch. Manche sagten es ihm nach. Und der Heinrich Böll, der sagte mal, interessant, ich habe das nie gewusst, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen. Das heißt, eine Welt, in der Jesus Christus nicht Gott ist. Weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache und mehr noch als Raum gibt sie Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Wisst ihr, wie diese Welt aussehen wird? Es wird keine diakonische Arbeit geben. Diese Welt wird immer noch so aussehen, dass es Menschen gäbe, die anderen Menschen die Herzen rausreißen und ihren Gottheiten opfern. Diese Welt wird immer noch so aussehen, dass du nach Indien gehst und die Mädchen, die weisen Mädchen, sind immer noch der Prostitution verkauft werden, weil sie nichts wert sind. So würde diese Welt immer noch aussehen, wenn es Jesus Christus nie gegeben hätte. Wenn es nicht Menschen gegeben hätte und nicht gäbe bis zum heutigen Tag, die sich von diesem Jesus Christus ergreifen lassen und sagen, wir wollen die Liebe Gottes in die Welt raustragen. Es gäbe bei uns, weil ich das gerade auch so sehe und im Kopf habe, es gäbe bei uns keine Suchtkrankenhilfe. Es gäbe keine Behindertenheime. Es gäbe keine Hospize. Es gäbe es alles nicht, ihr Lieben. Es gäbe es alles nicht. Das wäre eine Welt ohne Jesus Christus. Alles abgeschafft. Und es in Jesus Christus wahr geworden, wisst ihr. Und mir brennt das Herz manchmal so sehr, wenn ich darüber nachdenke, was für Möglichkeiten da drin stecken in ein Leben, das sich ergreifen lässt von diesem Jesus. Das sich verändern lässt. In einem Leben, das darüber nachdenkt. Was ist eigentlich mit meinem Leben? Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, was ist dann eigentlich mit meinem Leben? Wo werde ich sein, wenn ich hier ablebe? Dann werde ich nicht beim Vater sein, wenn das wirklich stimmt. Dann werde ich auf ewig dort sein, wo Gott nicht mehr ist. Abgeschieden von Gott, getrennt von Gott auf Ewigkeit. Und es möchte Gott nicht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm fest vertrauen, ewiges neues Leben haben. du hast es. Das ist nicht bloß eine Hoffnung, das ist eine Gewissheit, die Gott dir ins Herz schreibt, weil du dann sein geliebtes Kind bist. Diejenigen, die immer aufnahmen, werden Gottes Kinder genannt. Nicht die, die viel über ihn nachdachten, über ihn diskutierten, sondern diejenigen, die Jesus Christus aufnahmen. Und das wünsche ich euch allen, dass Gott aus uns allen solche Menschen macht, die in diese Welt gehen und die Liebe raustragen, seine Freundlichkeit, seine Gnade, seine Kraft und Gerechtigkeit. Und dass wir uns von seiner Kraft und Gerechtigkeit selbst verändern lassen. Dass wir verändert werden, wisst ihr? Das braucht die Welt. Menschen, die Salz und Licht sind, was Jesus sagte, durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Möge Gott es schenken. Ist ein bisschen länger geworden. Das ist Vorrecht von jemandem, der da vorne steht. Aber ich wünsche euch allen, inklusive meines selbst, dass das nicht bloß leere Worte sind, sondern die Wahrheit für uns alle. Lasst uns Segensträger werden in die Welt raus, ihr Lieben. Das braucht diese Welt. Und lass dich retten, der du verloren bist heute Abend. Lass dich retten von diesem Christus. Gib dein eigenes Leben auf und empfang das Leben Gottes in Christus. Hör auf, selbst zu regieren und empfang die Regentschaft von Christus. Amen. Ich möchte noch gerne beten. Vater, allmächtiger Gott, ich möchte dich preisen, Herr. Ich möchte dich preisen für das, dass du Mensch geworden bist. Ich möchte dich preisen, dass du uns in deiner Dunkelheit gelassen hast, in der Unklarheit über dich, sondern dass du dich uns geoffenbart hast in Jesus Christus. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du nicht willst, dass einer von denen, die du geschaffen hast, verloren geht, sondern du sendest deine Boten aus in diese Welt, um Menschen zu rufen, an allen Ecken und Enden dieser Welt, dass sie sich retten lassen durch Jesus Christus, den Retter. Dass sie sich Frieden schenken lassen durch Jesus Christus, den Friedefürst. Dass sie sich Leben schenken lassen durch Jesus Christus, den Autor, den Erfinder des Lebens. Vater, ich bitte dich, mach aus uns Menschen, die diese Wahrheit, diese Botschaft der Liebe anderen Menschen nicht vorenthalten. Mach uns Menschen, die die Hoffnung der Herrlichkeit in Jesus Christus hinaustragen in diese Welt, in unserer eigenen kleinen Welt leben und hinaustragen in diese Welt, die so hoffnungslos sieht. Und ich danke dir für das Zeugnis von Millionen von lebendigen Christen in der Vergangenheit und in der Gegenwart, die dieses Zeugnis leben. Und ich danke dir für diesen Ort hier, Herr, weil es ein Ort ist, an dem du Menschen segnen willst und zum Segen machen willst für andere. Tu's. Helf uns allen, den Wert des Lebens Jesu zu entdecken, damit wir bereit werden, unser eigenes Ich aufzugeben, um Christus selbst zu empfangen und wirken zu lassen, um deines des lebendigen Gottes Namens willen. Amen. Damit es Wahrheit werden kann, heute Abend zum Beispiel singen wir jetzt ein Lied. Dieses Lied wird hier abgezeichnet und auf dem Screen kommt es jetzt gleich drauf, ne? Und das ist abgedruckt auf diesem Blatt. Und ich möchte hier auch mal Danke sagen. Ich möchte Danke sagen, echt, einfach den Friedemann, den Johannes, all den anderen. Die Menschen investieren unwahrscheinlich viel, weil sie Liebe haben zu den Menschen in dieser Welt. Sie lassen sich benutzen von Jesus, um diese Welt Gottes Liebe zu zeigen. Und dafür möchte ich euch danken von ganzem Herzen. Seid mir viel wert geworden. Ist ein Riesengeschenk. Euch allen, die ihr hier sitzt, auch denjenigen, die mir helfen und sagen, das muss man vielleicht manchmal ein bisschen so sehen. Herzlichen Dank. Ist ein großes Geschenk. Dürft klatschen.